25. 1 bis 13.
Also lassen wir alle zusammen lesen oder ich
lesen?
Ja, genau.
Lesen. Gut, ist egal.
Ein Gruß, nicht von Nussloch. Ich bin in der Zwischenzeit nicht mehr Pfarrer, sondern ich bin im Ruhestand und ich danke ganz herzlich auch für das Grußwort am Sonntag, als ich verabschiedet worden bin und für den Segen, sondern aus Ziegelhausen, wo wir jetzt endgültig wohnen. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Gibt es in China, soweit Sie das wissen, auch ein Novemberwetter? Ich habe gemerkt, China ist groß. Ja, es gibt den Süden und den Norden und das ist alles sehr unterschiedlich. Aber in Deutschland ist klein und in Deutschland gibt es das Novemberwetter. Der Sommer ist vorbei, die meisten Äpfel sind geerntet, die Laubbäume sind kahl geworden und jetzt kommen die Stürme. Es regnet sehr oft, heute Nachmittag zum Glück nicht, die Tage werden sehr kurz und es wird dann sehr schnell dunkel. Und dieses Wetter ist besonders schlecht für Menschen mit Depressionen. Für sie ist es wirklich eine schreckliche Zeit. Und da ist es dann gut, wenn man am Abend eine Kerze anzündet und wenn man Freunde zu sich einlädt und einfach so miteinander Gemeinschaft hat. In den Kirchen nach unserer europäischen christlichen Tradition denkt man in dieser Zeit an die Vergänglichkeit und an die Ewigkeit. Wir sagen, so wie die Blätter fallen und die Bäume dann kahl dastehen, so ist das auch mit unserem Leben. Am Anfang ist Frühling, da sind wir jung, da wächst alles und blüht. Und dann erleben wir den Sommer unseres Lebens, den Höhepunkt, Schaffenskraft und Arbeit, Wir haben eine Familie und begleiten unsere Kinder. Im Herbst können wir anbauen, was wir geerntet haben, oder wir bekommen dann unsere Rente. Und dann wird es November und wir ahnen etwas vom Winter, vom Ende unseres Lebens. Die Kinder sind ausgezogen, die Arbeit ist zu Ende und manche Krankheit macht sich bemerkbar. Also der Spätherbst des Lebens, bevor der Winter kommt. Sie wissen es vielleicht, am 1. November denken unsere katholischen Mitchristen an die Heiligen. Und dann gehen sie auf den Friedhof und zünden bei ihren Verstorbenen eine Kerze an. Und in unserer evangelischen Tradition gehört zum November der Volkstrauertag. Da denken wir an die Verstorbenen in den Weltkriegen. Und am letzten Sonntag vor dem ersten Advent begehen wir den Toten- und Ewigkeitssonntag. Dann werden im Gottesdienst die Namen der im vergangenen Jahr verstorbenen Gemeindeglieder vorgelesen und für jeden zünden wir eine Kerze an. Auch in der Bibel gibt es sehr viele Texte, in denen es um Sterben, Vergänglichkeit, Tod und Ewigkeit geht. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Da erinnere ich mich an meinen Vater. Er war ein ruhiger und frommer Mann. Am Samstagnachmittag nahm er mich immer mit in den Garten um das Haus herum. Und dann arbeiteten wir zusammen, mussten einmal eine kleine Mauer ausbessern oder das Brennholz für den Winter aufschichten. Und in dieser Zeit redete mein Vater mit mir über das Leben und über den Glauben. Und immer wieder sagte er zu mir diesen Vers aus dem 90. Psalm: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Mir kam dieser Satz immer sehr fremd vor und fern von meinem Leben. Was hat ein 10-jähriger Junge damit zu tun? Einmal sagte ich zu ihm: Naja, dann brauchen wir uns ja nicht anzustrengen und das Unkraut herausreißen und die Rosen zurückschneiden. Und ich weiß noch gut, er antwortete dann mit einem Satz von Martin Luther: Und wenn ich weiß, dass morgen die Welt untergeht, dann will ich heute doch einen Apfelbaum pflanzen.
Pingosu.
also Vergänglichkeit und Ewigkeit. Jesus hat am Ende seines Lebensweges mit seinen Jüngern ganz viel darüber geredet. Er hat Geschichten erzählt, die uns ein Bild davon malen, wie das ist, wenn die Zeit vergeht und das Ende kommt. Was ist das Bild von Jesus für die Zeit am Schluss? Nicht ein großer Brand wie in manchen Religionen, sondern eine Hochzeit. Ein gedeckter Tisch, viele Gäste, die miteinander feiern. Also die Ewigkeit, ein Hochzeitsmahl, in dem man zusammensitzt und miteinander isst und trinkt und Musik macht und sich freut. In der Zeit von Jesus dauerte eine Hochzeit eine ganze Woche lang. Da gab es noch keine Restaurants wie heute, sondern man hat in dem Haus der Braut gefeiert. Und wenn dann das halbe Dorf zusammenkam, hat man eine Woche lang gegessen und getrunken. Die Braut und die Familie musste das vorbereiten. Man hatte einen Hochzeitstermin vereinbart. Und dann war alles vorbereitet und man wartete im Haus der Braut auf den Bräutigam mit seinen Leuten. Und alle wussten, wenn der Bräutigam kommt, dann geht's los. Nun gab es damals einen sehr schönen Brauch. Junge Mädchen durften mit einem Licht, mit einer Öllampe in der Hand auf den Bräutigam warten und ihn dann so im Ehrenzug zum Festsaal begleiten. Von solchen jungen Mädchen erzählt uns Jesus. Dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Also da ist ein Haus, ein Festsaal, ein gedeckter Tisch, wo alles für das Fest vorbereitet ist. Da ist der Bräutigam, der noch gar nicht da ist und auf den alle warten, aber man weiß, wenn der kommt, dann fängt das Fest an. Und dazwischen diese 10 Mädchen. Sicher waren sie sehr schön angezogen. Sie waren ja zum Fest eingeladen worden. Jeder hatte seine Öllampe in der Hand und sie wissen, dass der Bräutigam muss jetzt bald kommen. Und das ist für Jesus ein Bild über die Ewigkeit, über das Himmelreich, auf das wir zugehen. Jesus hat mit seinen Jüngern über das Leben und über das Jüngersein geredet.
Jesus und seine Mentoren,
Er hat ihnen immer wieder gesagt, in Jerusalem werde ich gekreuzigt und muss sterben. Es sind die letzten Tage vor Karfreitag. Und jetzt hat Jesus die Jünger zu sich genommen und mit ihnen darüber gesprochen. Er hat nicht gesagt, dass nur das Leben, sondern die ganze Zeit zu Ende geht. Und was wird dann sein am Ende der Zeit? Dann kommt der Bräutigam. Der Tisch für das Fest ist gedeckt und die 10 jungen Mädchen warten mit den brennenden Öllampen in der Hand. Der Bräutigam kommt, das ist das Erste und das Wichtigste. Denken wir an unser Glaubensbekenntnis, das wir vorher bekannt haben. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus ist jetzt beim Vater, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, bekennen wir. Er ist natürlich auch unter uns im Gottesdienst heute Nachmittag durch den Geist Gottes und nachher in Brot und Wein. Wir erfahren die Gegenwart Gottes hier in unserem Leben. Seine Hilfe, seine Kraft und seine Fürsorge. Aber das ist doch immer vorläufig und nicht ungebrochen. Und manchmal scheint uns Gott unendlich fern, als wäre er gar nicht da. Als Christen sind wir Wartende. Wir warten darauf, dass der Bräutigam kommt, dass Jesus kommt. So sagt es uns Jesus heute. Das Himmelreich ist gleich 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Also wir leben nicht einfach so als Christen, gehen unserer Arbeit nach, leben zu Hause, gestalten unsere Freizeit. Nein, in allem warten wir darauf, dass der Bräutigam kommt, dass Jesus kommt. Und wir wissen, wenn er kommt, dann geht das Fest los. Und wir sind selber mit eingeladen zu diesem großen Fest. Also wenn die Blätter fallen, wenn es November wird, auch November in meinem Leben, dann weiß ich als Christ, es kommt jetzt nicht nur der Winter, das Ende, der Tod. Ich warte auf den Bräutigam mit der brennenden Öllampe in der Hand. Und wenn er kommt, dann nimmt er mich mit in den Festsaal. Wir wissen ja nicht, wie das ist, wenn ich einmal sterben muss. Und wir wissen auch nicht, wie es mit dieser ganzen Welt weitergeht. Und natürlich würden wir gern wissen, wie das ist und wie man sich das vorstellen muss nach dem Tod oder wenn es keine Welt mehr gibt. Die Bibel erklärt uns das nicht ganz genau, aber sie spricht in Bildern. Jesus erzählt uns eben von diesem großen Fest und dem gedeckten Tisch.
Die
是像一个大的宴会，一张被摆满的桌子，在那里我也有我的位置。
Aber jetzt wird aus dem Bild eine Geschichte.
但现在这个画面变成了一个故事。
Die zehn jungen Mädchen mit ihrer Öllampe warten auf den Bräutigam, aber der kommt gar nicht. Wir erfahren nicht, was ihn aufhält. Kenner in Israel sagen, dass vor der Hochzeit damals noch der Brautpreis ausgehandelt werden musste und das konnte lang dauern, bis man sich da einig war.Das gibt es übrigens in Afrika heute noch, dass man über den Brautpreis handelt. Das erzählen uns die afrikanischen Christen. Aber gut, er kommt einfach nicht. Es wird Abend, es wird Nacht und die zehn warten immer noch. Am Anfang fällt das Warten leicht, sie freuen sich auf das Fest,Aber dann wird es 10 und dann wird es 11 und eine richtige Geduldsprobe. Sie haben sich vielleicht auf eine Bank gesetzt und eine nach der anderen schläft ein. Und dann geht es bis tief in die Nacht hinein.Und Jesus sagt, um Mitternacht erhob sich ein lautes Rufen, siehe, er kommt, geht hinaus ihm entgegen. Und jetzt sind sie gleich hellwach, jetzt geht's los. Die Warterei ist vorbei, sie machen ihre Lampen fertig. Und jetzt bekommen 5 von ihnen einen Riesenschreck.Das Öl ist aufgebraucht und sie haben keinen Ersatz dabei. So können sie nicht vor dem Bräutigam treten. Die anderen gießen eben ihren Lampen nach und sie sagen zu ihnen, gebt uns auch von eurem Öl, unsere Lampen verlöschen.Aber die sagen, nein, sonst reicht es auch für uns nicht. Geht aber und schaut, dass ihr in einem Laden Ersatz auftreiben könnt. Was blieb ihnen anders übrig? Sie gingen los und suchten einen Laden. Und genau in der Zeit kommt der Erwartete.Die 5 mit den brennenden Lampen heißen ihn willkommen und gehen zum Fest. Und die anderen 5? Sie haben doch Ersatz gekauft. Aber als sie zurückkamen, ist keiner mehr da. Sie kommen zum Haus der Braut. Das Tor ist zu und verschlossen.Sie klopfen an der Tür und rufen, lasst uns rein. Und schließlich öffnet ihnen der Bräutigam und fragt sie, wer sie seien und was sie wollen. Er kennt sie nicht. Eine bittere Enttäuschung. Ob die Tür nun für immer für sie zubleibt? Wir sehen aus dieser Geschichte für Jesus und damit auch für uns als Jünger ist klar, am Ende steht das Fest. Wir haben eine wunderbare Hoffnung. Aber es ist in den Augen von Jesu wichtig, dass wir uns darauf einstellen. Wir brauchen diese brennende Lampe, um dem Kommenden entgegenzugehen. Dass wir nicht einmal vor der verschlossenen Tür stehen. Und Jesus sagt uns auch heute Nachmittag zu uns, passt auf, dass eure Lampe am Brennen bleibt. Darauf müsst ihr euch einstellen, dass das Licht nicht ausgeht. Liebe Mitchristen, das ist die Botschaft von diesem Text. Jesus hat einmal gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und im 2. Korintherbrief heißt es, Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Also sind wir Lichtträger. Wir haben ein Licht bekommen, das Licht unseres Glaubens. Die Gegenwart Gottes in unserem Leben. In unseren evangelischen Gottesdiensten ist es üblich, das kennen Sie sicher auch, dass auf dem Altar immer eine Kerze angezündet ist. Und dann sagen wir zu den Kindern, schaut, die Kerze brennt. Diese Kerze ist uns ein Bild für den lebendigen Gott. Ein Zeichen, dass Gott bei uns ist. Aber die Kerze brennt nicht nur auf dem Altar, sondern die Kerze ist nur ein Bild, dass in uns der lebendige Glaube am Leuchten ist. So eine Öllampe braucht immer Nachschub. Und auch unser Glaube braucht immer diesen Nachschub, dass wir Öl dabei haben und nachgießen. Jetzt frage ich euch Jungs mal, was meint ihr, was ist das Öl, das man dem Glauben nachgießen muss? Aha, also gut. Jetzt will ich es nicht ausdehnen und Sie fragen, aber vielleicht sagen Sie es. Was könnte das sein, das Öl, das in unserem Glauben immer nachgegossen wird und das sozusagen unseren Glauben am Brennen hält? Was würden Sie sagen, was ist das? Gottes Wort, ganz klar, Gottes Wort. Dazu, deswegen versammeln wir uns ja auch hier zum Gottesdienst, zur Gemeinde, um gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Was könnte es noch sein? Wovon lebt der Glaube und bleibt lebendig? Gottes Wort, was könnte es noch sein? Wie gießt du Gottes Liebe in? Ja, das muss ich jetzt mal sagen, wie machst du das? Also wenn wir Gottes Wort lesen, das ist klar, dann nimmst du das Wort Gottes und liest drin. Wir empfangen die Liebe Gottes, ja, wir öffnen uns der Liebe Gottes, ja, okay, gut. Aber nichts machen, also Jesus meint schon, dass man da nachgießen muss, ja, also das ist schon so. Nun, es ist auch das Gebet, klar, es ist die Gemeinde, ja, dass wir beten im Gebet. Es ist die Gemeinschaft der Christen, ja? Wenn wir als Christen zusammenkommen, wird darin auch, bleibt auch darin der Glaube lebendig. Aber Sie können sich vielleicht noch mehr Gedanken darüber machen, was das ist, was unser Glaube am Brennen hält. Noch ein Gedanke, so eine Lampe im Sturm kann auch gefährdet sein. Ja, ist klar. So ist so eine Lampe unser Glaube auch in den Stürmen unseres Lebens. Also wenn es mal hart auf hart kommt, wenn wir Stress haben, wenn wir Probleme haben, ist dieser Glaube auch gefährdet. Und Jesus sagt, wacht, ja, schlaft nicht ein wie diese Mädchen, sondern bleibt wach, dass der Glaube in euch lebendig bleibt. Paulus sagt einmal, seid brennend im Geist. Und ich denke, wir kennen das alle aus unserem Christenleben, dass der Glaube einmal müde wird und dass man so keine große Lust hat, in der Bibel zu lesen oder nicht mehr so viel betet. Also da erinnert uns Jesus daran. Also es ist wichtig, dass der Glaube immer wieder den Nachschub bekommt. Und wenn ich dann noch einmal das Thema vom November aufgreife, Sterblichkeit, Tod und Ewigkeit. Jeder Mensch setzt sich ja damit auseinander, dass sein Leben irgendwann einmal zu Ende geht. Der eine lebt einfach drauf los und sagt, es kommt früh genug. Der andere geht regelmäßig zu den Ärzten und schaut, dass er gesund bleibt und fit. Und der dritte sagt, naja gut, mein Leben ist wie ein Baum draußen, ich lebe, ich habe meine Zeit, ich bin stark, aber dann bekomme ich mein Alter und sterbe wieder ab. Als Christen werden wir auch älter, setzen uns auch mit dem Alter auseinander. Aber ganz egal, ob wir jetzt jung sind oder ob wir alt sind oder in der Mitte sind, wir haben eine brennende Lampe, unseren Glauben. Wir achten darauf, dass diese Lampe am Brennen bleibt. Und so warten wir auf den kommenden Herrn. Und wir freuen uns darauf und wissen, wenn er kommt, dann nimmt er mich mit an den Tisch im Haus Gottes und dort habe ich einen Platz. So trägt mich mein Glaube im Leben und auch im Sterben. Amen. Jetzt gleich Abendmahl.
Ja, wir feiern heute am ersten Sonntag.